Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Stellen wir uns mal etwas ganz Alltägliches vor. Sie kaufen sich ein neues Smartphone. Lange überlegt, ziemlich teuer, Marke A oder vielleicht Marke B. Sie entscheiden sich nach einigem Hin und Her für die Marke A. Und was passiert? In den Tagen danach lesen Sie online plötzlich nur noch die Testberichte, die Ihre Wahl bestätigen. Artikel, die Marke B loben, überfliegen Sie, werden als Quatsch abgetan. Dieses Gefühl, sich die eigene Entscheidung schön zu reden, das kennt, glaube ich, jeder. Exakt. Und jetzt nehmen wir genau dieses kleine Altersphänomen und skalieren es einmal hoch. Stellen Sie sich im Chefsessel vor, wo es nicht nur um ein Handy geht, sondern um eine millionenschwere Investition, um eine neue Strategie oder die Jobs von hunderten Leuten. Genau da wollen wir heute hin. Ich habe hierzu einen ganzen Stapel an Fachartikeln, psychologischen Analysen, Auszügen aus Managementbüchern und so weiter durchgearbeitet und wir schauen uns heute mal ganz genau ein Phänomen an, das im Führungsalltag ständig wirkt, aber oft unsichtbar bleibt. Die kognitive Dissonanz. Die große Frage, die uns heute umtreibt, ist ja im Grunde, wie genau beeinflusst diese verborgene Kraft die Entscheidungen von Führungskräften, also von uns? Und man muss, glaube ich, direkt am Anfang klarstellen, das ist so viel mehr als nur ein schlechtes Gewissen. Der Psychologe Leon Festinger, der das Phänomen der kognitiven Dissonanz bereits 1957 beschrieben hat, der hatte einen ganz fundamentalen Mechanismus in unserem Gehirn aufgedeckt. Man könnte es fast eine Art, ja, einen eingebauten Selbstschutzmechanismus nennen. Unser Verstand hasst Widersprüche. Er will Harmonie, er will Konsistenz. Und wenn unsere Handlungen und unsere Überzeugungen plötzlich nicht mehr zusammenpassen, entsteht ein enormer innerer Druck, diese Harmonie irgendwie wiederherzustellen. Und dieses Irgendwie, das ist der springende Punkt. Okay, lassen Sie uns das mal genauer anschauen. Wie funktioniert das ganz genau? Also im Kern entsteht diese Dissonanz, wenn zwei unserer Kognitionen, also Gedanken, Werte, was auch immer, ne, miteinander kollidieren. Es gibt also ein klassisches Beispiel. Ne? Ein Manager predigt seinem Team ständig, wie wichtig Work-Life-Balance ist, schickt aber selbst Sonntagabend noch E-Mails. Ja, und das ist der perfekte Ausgangspunkt. Ne? Der propagierte Wert, Balance ist wichtig, kracht frontal auf das eigene Verhalten. So nach dem Motto, ich arbeite immer. Und genau das erzeugt diese innere Spannung. Und die Forschung, die zeigt ja, dass es oft vier Phasen braucht, bis dieser Konflikt wirklich spürbar wird. Zuerst muss die Führungskraft diese Diskrepanz überhaupt mal wahrnehmen. Also hoppla, was ich hier tue, passt nicht zu dem, was ich für richtig halte. Und das ist ja schon der erste Schritt, der wahrscheinlich so oft gar nicht stattfindet. Ne? Zweitens, und das ist entscheidend, muss sie die Verantwortung übernehmen. Also die Dissonanz ist am stärksten, wenn die Handlung als freiwillig empfunden wird. Also nicht, mein Chef zwingt mich, sondern ich entscheide mich dafür. Okay, drittens kommt dann oft eine spürbare körperliche Reaktion dazu. Ne? So ein Unwohlsein, Stress oder dieser sprichwörtliche Knoten im Magen. Und der vierte Schritt, die Person führt dieses Unbehagen auch wirklich auf diesen inneren Widerspruch zurück. Aber passiert das denn so bewusst oder ist es nicht eher so, dass das Gehirn sofort anfängt, Ausreden zu finden, damit dieser Knoten im Magen gar nicht erst so richtig groß wird? Also noch bevor man sich den Widerspruch überhaupt eingesteht, das ist genau der Punkt. Ne? Wir sprechen damit die unbewussten Strategien an. Das Gehirn, und das ist schon verrückt, das Gehirn lügt sich lieber selbst in die Tasche, als einen Fehler zuzulassen. Es hat laut Festinger drei brillante, aber auch eben gefährliche Tricks auf Lager, um das eigene Selbstbild als kompetent und konsequent zu bewerten. Also Trick Nummer eins ist der ehrlichste, aber eben auch der seltenste. Das Verhalten ändern. Der Manager hört einfach auf, am Wochenende zu arbeiten. Er bringt sein Verhalten in Einklang mit seinen Werten. Das wäre die rationale Lösung. aber eben auch die anstrengendste, weil es eine echte Veränderung erfordert. Was wäre dann die bequemere Alternative? Trick Nummer 2, die Überzeugung ändern, die klassische Rationalisierung. Der Manager redet sich ein, ach, Work-Life-Balance ist doch eher was für die Mitarbeitenden. In meiner Position ist exzessive Arbeit ein Zeichen von Engagement. Er biegt also seine Überzeugung so zurecht, dass sie wieder zu seinem Verhalten passt und zack, der Widerspruch ist weg, das gute Gefühl wieder da. Er findet quasi eine neue Wahrheit für sich. Ja, und Trick Nummer 3 ist, neue Gedanken hinzuzufügen, die das Verhalten rechtfertigen. Man könnte denken, klar, ich arbeite viel, aber wenn ich jetzt diesen extra Einsatz bringe, sichere ich die Jobs meines Teams für die Zukunft. Also die höhere Mission quasi. Nur ganz genau, das klingt doch nobel, fast wie eine Selbstaufopferung und überdeckt den ursprünglichen Widerspruch. Also statt das Verhalten zu ändern, biegen wir uns lieber die Realität zurecht. Faszinierend und unheimlich zugleich, oder? Okay, das ist die Theorie. Aber wo sehen wir das im Führungsalltag ganz konkret? In welchen Momenten schlägt diese Dissonanzfalle am härtesten zu? Es werden vor allem 3 klassische Szenarien beschrieben. Das erste ist wahrscheinlich das bekannteste, das Festhalten an Fehlentscheidungen. Man nennt das auch Nachentscheidungsdissonanz. Stellen wir uns mal vor, eine Führungskraft treibt die Entscheidung für eine neue, millionenschwere Software voran. Nach der Einführung stellt sich raus, das Ding ist kompliziert, fehleranfällig, die Mitarbeiter hassen es. Ein Albtraum-Szenario für jeden Entscheider. Und jetzt passiert psychologisch etwas Bemerkenswertes. Die rational wäre ja, den Fehler einzugestehen. Aber das würde das Selbstbild als kompetente Führungskraft massiv bedrohen. Das erzeugt eine immense Dissonanz. Und um die loszuwerden, fängt die Führungskraft unbewusst an, die gewählte Software aufzuwerten. Sie sucht nach versteckten Potenzialen oder betont die kleine Funktion, die super ist. Gleichzeitig wird die verworfene Alternative abgewertet. So nach dem Motto, die alternative Software hätte noch viel größere Probleme bereitet. Und das ist der Ich-hab's-ja-gewusst-Effekt, nur eben umgekehrt. Man redet sich die eigene Entscheidung im Nachhinein fast schon krampfhaft schön. Und das führt direkt zu dem, was man als die Sunk-Cost-Fallacy bezeichnet. Ja, die versunkene Kostenfalle. Man hat ja schon so viel Geld, Zeit und Reputation investiert, dass man einfach nicht mehr aufhören kann. Man schüttet gutes Geld dem Schlechten hinterher. Exakt. Weil der Schmerz, sich einzugestehen, ich lag falsch, größer ist als der Schmerz, weitere Ressourcen zu verschwenden. Es geht dann nicht mehr um die Sache, es geht dann nur noch um die Rettung des eigenen Egos. Okay, meine schlechte Softwareentscheidung ist ärgerlich und vielleicht teuer, aber meistens nicht existenziell, ne? Was passiert aber, wenn es um ethische Grenzen geht? Also wenn die Dissonanz einen dazu treibt, gegen die eigenen Werte zu handeln? Das wäre das zweite und vielleicht heikelste Szenario. Das ethische Dilemma. Es gibt dafür sogar einen eigenen Fachbegriff. Unethisches, pro-organisationales Verhalten. Das sind Handlungen, die klar unmoralisch sind, wie Produktmängel verschweigen oder Zahlen schönen, die aber von der Führungskraft damit gerechtfertigt werden, dass sie ja dem Unternehmen nützen. Der Zweck heiligt also die Mittel. Und wie löst man die Dissonanz auf, wenn man weiß, das ist falsch, aber es trotzdem macht? Ein sehr drastisches Beispiel wäre hier die Rolle des Layoff-Agents, also der Führungskraft, die Entlassungen im eigenen Unternehmen durchführen muss. In Europa gibt es diese Position innerhalb eines Unternehmens, ich sag mal, noch nicht. Hier unterstützen bei ähnlich größeren Entlassungswellen eher sogenannte Outplacement-Agenturen. In den USA sind diese Layoff-Agents allerdings weit verbreitet. Okay, also stellen wir uns diesen Agent einmal bildlich vor, wie er diesen inneren Konflikt mit sich trägt. Einerseits die Empathie für die Mitarbeiter, die man ja seit Jahren kennt. Auf der anderen Seite die Rolle als Vollstrecker. Diese Dissonanz ist kaum auszuhalten. Ja, und das ist eine nahezu brutale Situation. Aber muss eine Führungskraft nicht eine gewisse Härte entwickeln, um sowas überhaupt machen zu können? Und wo ist da die Grenze zwischen notwendigem Schutz und, ich sag mal, Abstumpfung? Das ist eine exzellente Frage. Der psychologische Schutzmechanismus, der hier greift, ist eine Form der Abwertung. Um das eigene Handeln vor sich selbst zu rechtfertigen, fängt die Führungskraft an, die Gekündigten abzuwerten. So nach dem Motto, naja, die waren ohnehin nicht die leistungsstärksten. Oder sie überhöht die Notwendigkeit der Maßnahme ins Gigantische. Wie zum Beispiel, ohne diesen Schritt wäre die ganze Firma untergegangen. Ich habe also eigentlich alle anderen gerettet. Das macht das eigene Handeln erträglicher, verwandelt es sogar in eine Heldentat. Diese Verbiegung der Realität, die bleibt aber sicher nicht nur bei einer Person. Das färbt auf Dauer auf die ganze Unternehmenskultur ab. Wenn nämlich oben Wasser gepredigt, aber Wein getrunken wird, merken das die Mitarbeitenden relativ schnell. Und das ist das dritte große Szenario, die organisationale Dissonanz. Wenn eine Kluft entsteht zwischen den Werten auf der Hochglanz-Website, wo Innovation, Offenheit, Transparenz gepriesen werden, und der gelebten Realität, wo beispielsweise jeder Fehler bestraft wird, diese Diskrepanz erzeugt bei den Mitarbeitenden ja nicht nur Zynismus, sie zwingt sie in ihre eigene Dissonanz. Ein Beispiel. Ein Mitarbeiter sieht vielleicht, dass ein Projekt geradewegs gegen die Wand läuft. Er weiß es. Aber im Meeting mit dem Chef, der nur Erfolgsmeldungen hören will, sagt er trotzdem, jo, wir sind auf einem guten Weg. Weil er gelernt hat, dass offene Kritik karriereschädlich ist. Er handelt gegen seine bessere Wahrnehmung. Diese Ja-Sager-Kultur ist ein untrügliches Zeichen für mangelnde psychologische Sicherheit und eine direkte Folge der Dissonanz, die von oben ausgeht. Und das ist ein echter Teufelskreis. Die Dissonanz des Chefs erzeugt Dissonanz bei den Mitarbeitern, die sich dann nicht mehr trauen, ehrlich zu sein. Dadurch erhält der Chef keine ehrlichen Infos mehr, die er aber bräuchte, um bessere Entscheidungen zu treffen. Die Organisation wird also blind. Die individuelle Dissonanz einer einzelnen Führungskraft kann so eine ganze Organisation lähmen. Diese sogenannten Mixed Signals sind pures Gift für das Vertrauen. Und Vertrauen ist die absolut wichtigste Ressource einer Führungskraft. Okay, lassen Sie uns mal die Scherben zusammenkehren. Was sind die Konsequenzen für die Führungskraft selbst und für die Organisation, wenn dieser Mechanismus unkontrolliert läuft? Für die Führungskraft persönlich ist die chronische Dissonanz eine immense Stressquelle. Dieses permanente Zurechtbiegen der Realität verbraucht unglaublich viel kognitive Energie. Und offen gestanden, falls nicht, ist das schon pathologisch und ich bin hier eh nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Also diese vergeudete Energie, die dann für strategische Aufgaben fehlt. Und das führt am Ende zu emotionaler Erschöpfung. Die Kommunikation wird schwammig und das Risiko auch für einen Burnout steigt massiv. Und für die Organisation? Für die Organisation bedeutet es Stillstand. Man kennt das als den Status Quo Bias. Wichtige, aber potenziell schmerzhafte Veränderungen werden vermieden, weil sie Dissonanz auslösen würden, nämlich das Eingeständnis, dass der bisherige Weg falsch war. Man verharrt lieber im Bekannten. Ja, die Anpassungsfähigkeit des gesamten Unternehmens sinkt dramatisch in einer Welt, die sich immer schneller verändert. Aber, und das finde ich mit den spannendsten Punkt, dieses miese Gefühl ist nicht nur ein Problem. Es ist nicht nur ein Bug, sondern kann auch ein Feature sein. Mal in der Sprache unserer geschätzten IT-Fachleute. Also ein wertvolles Signal, absolut. Man kann Dissonanz als eine Art inneren Kompass verstehen. Ein Frühwarnsystem, das uns signalisiert, Achtung, hier stimmt was nicht, dein Handeln weicht von deinen Werten ab. Man spricht hier von Negative Capability. Das beschreibt die Fähigkeit wirklich herausragender Führungskräfte, diese innere Spannung auszuhalten, also in diesem Unbehagen zu verweilen, ohne sofort in eine der drei simplen Rechtfertigungsfallen zu tappen. Sie drücken den Schmerz also nicht weg, nein, sie nutzen ihn. Genau, sie nutzen das Unbehagen als Anstoß zum Innehalten und zur ehrlichen Reflexion. Die Frage ist nicht, wie werde ich dieses Gefühl los, sondern was will mir dieses Gefühl sagen? Das ist der entscheidende Unterschied. Gut, das klingt in der Theorie super. Aushalten statt wegreden. Aber wie macht man das in der Praxis? Der Alltag ist ja oft hektisch, da ist wenig Zeit für sowas wie Selbstreflexion und so weiter. Was also wird jetzt vorgeschlagen? Im Wesentlichen sind es drei Ebenen. Die erste ist die persönliche. Diese Selbstreflexion aktiv fördern. Führungskräfte müssen lernen, ihre eigenen Rechtfertigungsmuster zu erkennen. Tools wie ehrliches 360-Grad-Feedback können da schon die Augen öffnen. Eine andere Methode ist eine Art regelmäßiger Werteaudit. Man nimmt sich seine wichtigsten Entscheidungen vor und gleicht sie ehrlich mit den eigenen Werten ab. Wo gibt es Abweichungen und vor allem warum? Also ehrliche Bestandsaufnahme auf individueller, persönlicher Ebene. Die zweite Ebene ist das Team. Psychologische Sicherheit schaffen. Extrem wichtig. Eine Kultur etablieren, in der Widersprüche, Zweifel und vor allem Fehler offen angesprochen werden können, ohne dass jemand Angst vor Schuldzuweisung haben muss. In der agilen Welt gibt es dafür ein etabliertes Werkzeug, sogenannte Retrospektiven. Da schaut man zurück und fragt nicht, wer war schuld, sondern was können wir daraus lernen? So werden Fehler von einer Bedrohung zu einer Lernchance. Nennt man ja auch richtigerweise alternativ Lessons Learned. Die dritte Ebene ist, Entscheidungen von vornherein partizipativ zu gestalten. Denn wenn verschiedene Perspektiven von Anfang an einbezogen werden, werden Widersprüche viel früher sichtbar. Sie werden dann nicht zum stillen individuellen Dissonanzproblem, sondern zu einer gemeinsamen Herausforderung, die das Team zusammen lösen kann. Okay, fassen wir das nochmal zusammen. Kognitive Dissonanz ist im Grunde eine unausweichliche Begleiterscheinung von Führung, weil man ständig in Spannungsfeldern agiert. Wenn man unbewusst damit umgeht, führt das oft zu schlechten Entscheidungen und zu massivem Stress. Der entscheidende Punkt ist aber, man sollte Dissonanz nicht als Bedrohung für das Ego sehen, sondern als Chance. Als ein Signal, das zu mehr Integrität und zu echtem organisationalem Lernen führen kann. Wahre Führungsexzellenz zeigt sich nicht darin, widerspruchsfrei zu sein. Das ist eine Illusion. Sie zeigt sich darin, Widersprüche offen zu thematisieren und konstruktiv zu bearbeiten. Und damit stelle ich eine letzte Frage an Sie zum, ich sag mal, Weiterdenken. Wenn also kognitive Dissonanz das Unbehagen ist, das einen Konflikt mit unseren tiefsten Werten signalisiert, was könnte es dann bedeuten, wenn Sie dieses Gefühl in Ihrer beruflichen Rolle nie empfinden? Ist das ein Zeichen perfekter Harmonie oder vielleicht ein Zeichen dafür, dass der innere Kompass schon so leise geworden ist, dass man ihn gar nicht mehr wahrnimmt? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!